Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, einen Tag später als eigentlich, als gewöhnlich. Aber wir lassen was von uns hören. Hallo Kimi.
Hallo Ida. Ja, ich glaube, das ist eine Premiere. eine ganz, ja, besondere. Einmal am Freitag erscheinen. Aber ja, wir haben einiges oder was ganz Besonderes zu besprechen, Ida. Und deswegen finde ich schön, dass wir es noch schaffen in dieser Woche. Erzähl mal, wie geht's dir denn? Wie waren die vergangenen Tage? Was geht in dir vor?
Ja, also schwierig. Natürlich wird es einen Rennbericht geben vom Großglockner Ultra. Und das war auch sicher ein gutes Rennerlebnis, würde ich jetzt einfach mal so formulieren. Aber ich hatte, wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben oder auf Instagram gelesen haben, leider vor dem Rennen in der Nacht davor einen Todesfall in der Familie. Meine liebe Oma ist leider verstorben und das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Und deswegen auch die Verspätung und alles ein bisschen anders als geplant, weil man sowas natürlich nicht planen kann. Aber es ist auf jeden Fall schön, bei meiner Familie zu sein im Augenblick. Und ja, ich hoffe, ich kriege das gut hin heute.
Ja, wir lassen uns einfach mal drauf ein. Wie du richtig sagtest, man kann weder einen Trauerfall planen, noch kann man irgendwie voraussehen, wie man ja darüber reden wird, was da in dir vorgehen wird jetzt in der Folge. Deswegen würde ich einfach sagen, wir lassen uns ein bisschen drauf ein, auf das, was kommt. Magst du ein bisschen erzählen, wie es vor dem Rennen dann für dich war? Gab es auch kurz die Gedanken, nicht zu starten? Du hattest auch bei deinem Instagram-Post geschrieben, du und deine Familie habt euch gemeinsam entschieden, dass deine Oma gewollt hätte, dass du läufst. Was war das so ein Prozess?
Ja, also ich war ja Anfang letzter Woche nochmal zu Hause und habe da auch meine Oma besucht und wusste, dass es ihr nicht gut geht und da nicht gut um sie steht. Das war für mich, glaube ich, auch ganz wichtig, um auf jeden Fall sie nochmal zu sehen und auch so ein bisschen Abschied nehmen zu können. Aber man hofft ja dann trotzdem immer. Und meiner Oma ging es schon eine lange Zeit nicht gut und es gab immer wieder Ups und Downs. Und eigentlich, ich glaube, so dieses Kämpferin sein und sich durchbeißen können, wenn es hart wird, das habe ich ein bisschen von ihr. Und deswegen war natürlich in uns allen so schon noch die stille Hoffnung, da kommt wieder ein Hoch. Mhm. Und ich bin aus Duderstadt ja zurück nach Innsbruck und dann nach Capron gefahren zum Event. Und da war am Donnerstag die Presseveranstaltung am Abend und dann habe ich auch schon meine Sachen fertig gemacht fürs Rennen und wir das gefilmt, weil es eigentlich eine kleine YouTube-Episode geben sollte. Und dann habe ich Freitagvormittag den Community Run gegeben und währenddessen hat meine Mama mir geschrieben, das habe ich auf der Uhr gesehen, die waren ja noch im Urlaub, dass sie abreist, dass es gar nicht gut um meine Oma steht. Und ja, da hat dann schon in mir angefangen zu arbeiten, sollte ich jetzt lieber nach Hause oder nicht, wie ist das? Und habe dann in Ruhe mit meinen Eltern telefoniert nach dem Community Run und die haben gesagt, ich soll bleiben, auf jeden Fall. Es war wichtig, dass ich doch mal zu Hause war, aber ich soll auf jeden Fall bleiben. Und sie halten mich auf dem Laufenden. Und so sind wir eigentlich verblieben. Und ja, dann ist der Tag vergangen und ich habe alles soweit fertig gemacht, um am nächsten Morgen um 4.30 Uhr wäre der Start oder ist der Start gewesen und man musste noch ein Stück hinfahren, sodass mein Wecker um 2 Uhr geklingelt hat und wollte dementsprechend früh schlafen gehen. Und genau als ich eigentlich das Handy aus der Hand legen wollte, habe ich dann den Anruf bekommen und das war schon wirklich sehr, sehr schrecklich und sehr, sehr emotional. Und ja.
Oh Mann, ja, da kriege ich auch gleich Gänsehaut. Also ich meine, du hast ja ein bisschen mich mitgenommen, was in deiner Familie, was da gerade los ist, was mit deiner Oma ist und wo du bist. Und ich habe versucht, so ein bisschen, ja, mich reinzufühlen, was natürlich super schwierig ist, dir irgendwie so ein bisschen da auch beizustehen aus der Ferne.
Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Da will ich mich auch ganz lieb für bedanken. Das war echt. Eigentlich hast du immer einen genau richtigen Nerv getroffen mit jeder Nachricht die ganze Zeit über.
Ja, es ist, ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig und gleichzeitig auch einfach zugleich so ein bisschen zu versuchen, die richtigen Worte zu finden, weil viel Richtiges kann man eh nicht sagen, außer zu sagen, hey, es tut mir wahnsinnig leid und ich bin aber da und ich denke, es ist schön, irgendwie das Gefühl mitzunehmen, ich laufe jetzt und nehme meine Oma mit im Herzen und im Kopf und lasse vielleicht die ganze Schwere, die sonst mit einem Wettkampf kommt, im besten Fall so ein bisschen los und versuche einfach bei jedem Schritt mit meiner Oma zu sein und das mitzunehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass du das so ein bisschen geschafft hast, auch wenn ich natürlich nicht an der Strecke war, aber ich habe den Zielanlauf gesehen. Ich habe mir auch ganz genau dein Gesicht angeguckt dabei. Und es war schon ein, es war hart, das zu sehen und gleichzeitig aber auch irgendwie schön, weil ich glaube, dass da ganz viel zusammengekommen ist. Und vielleicht gehen wir danach in den Bericht eh drauf ein, aber manchmal kann so ein, so ein langes Laufen mit sich ja dann auch ein bisschen der Prozess sein, diese ganze Geschichte für sich mitzunehmen und aufzuarbeiten. Oder wie hast du das für dich empfunden?
Ja, so ein Stück hatte ich davor genau Respekt. Also ich habe dann natürlich überlegt, setze ich mich jetzt noch ins Auto und fahre nach Hause, um einfach ja auch für meine Mama da zu sein, weil mir das auch sehr, sehr viel ausgemacht hat, die Traurigkeit dazu mitzubekommen. Und dadurch, dass es ja aber schon abends war und ich niemals die Nacht einfach hätte durchfahren können oder es wäre zumindest wirklich gefährlich gewesen, habe ich dann mit ihr und meinem Papa überlegt, ob ich erst laufe und danach komme. Und so haben wir es ja dann auch gemacht. Und sie haben immer nur gesagt, ja, meine Oma hätte das gewollt und dass ich ja in dem Augenblick nichts an der Situation ändern kann, indem ich mich anders entscheide. Ich muss natürlich nicht laufen, ich muss wissen, ob ich das für mich kann, aber dass ich halt ja eigentlich das fertig machen sollte und dann erst heimkommen soll. Und das habe ich dann eigentlich, so hart oder rational das jetzt klingt, mir so ein bisschen vorgenommen. Meine Sorge war nur, weil ich das vom Training von mir kenne, wenn mich was beschäftigt, wenn ich über was traurig bin oder im Streit oder irgendwas, dann kann ich immer nicht gut trainieren, sondern mich treffen dann die Emotionen beim Laufen immer noch extremer. Also bei mir ist das nicht dieses, was wir schon mal hatten, kopffrei laufen, sondern eher genau die andere Richtung. Und gerade bei so einer langen Strecke, ich wusste diese 85 Kilometer da, die haben ja 5000 Höhenmeter rauf, 5,8 runter, da ist man ewig unterwegs. Der alte Rekord war so etwa bei 11,30 Stunden und daher wusste ich, da kommen ganz viele Hochs und Tiefs, wo man mit seinen Emotionen allein ist und einfach wahrscheinlich voll, die schwierig werden. Und dann habe ich aber gedacht, ich schicke mich da jetzt rein und wenn es nichts ist, dann gehe ich halt raus und fahre direkt nach Hause.
Ja, ich kann das verstehen mit dieser Sorge, dass man irgendwie nicht so ganz rauskommt aus seinen Emotionen. Und ich meine, es ist ja auch eine technische Strecke. Da kann schnell mal irgendwie eine Unachtsamkeit, weiß ich nicht, zu einem blöden Sturz führen oder sonst was.
Genau.
Deswegen kann ich das gut verstehen. Aber wie war dann der oder das Aufstehen für dich? War da auch ein bisschen, weiß ich nicht, Vorfreude da? Oder hast du das Gefühl, du warst an dem Tag ganz besonders dann einfach gefangen in deinem Kopf, in deinem Herz, in deinen Emotionen? Kam ein bisschen Leichtigkeit noch rein?
Nee. Also ich habe nicht geschlafen, sondern halt einfach viel geweint, dann immer mal versucht, so ein bisschen die Augen zu schließen. Aber das habe ich halt sehr gemerkt, als ich dann morgens wach war. Meine Augen haben so gebrannt und ich war insgesamt so müde. Und hatte auch überhaupt nicht das Gefühl von einem Rennen, auch auf dem Weg zum Start. Und so, ich war überhaupt nicht im Rennkopf, überhaupt nicht nervös. Aber ich habe so ein bisschen halt mir versucht zu sagen, ich laufe jetzt für die Oma, die ist jetzt mit auf der Strecke. Und meine Oma ist selber jahrelang gelaufen. Die ist wirklich über 10 Jahre lang jeden Morgen 3 Kilometer laufen gegangen und hat auch mein Laufen immer so unterstützt. Sie hat immer von klein auf, als ich mit Laufen angefangen habe, gesagt, du hast die langen Beine, du wirst richtig gut laufen, und ist bei den Rennen mitgekommen, hat da so mitgefiebert, hat immer gesagt, das ist viel zu aufregend, sie kann das nicht die ganze Zeit mitverfolgen. Also es ist das Laufen und vor allem, was man auch sagen muss, die Bergliebe, die habe ich auch sehr von meiner Oma mitbekommen. Sie ist super gern wandern gegangen, hatte eine große Faszination für Berge, einen großen Respekt, und das habe ich so ein bisschen versucht, mir dann vor Augen zu führen und dann mit so einem Kopf am Start zu stehen. Aber der Startbereich war extrem schwierig, weil er ja auch immer so emotional aufgeladen ist. Und da habe ich so extrem mit mir gekämpft. Also das war schon fast, glaube ich, das Schwerste an dem ganzen Rennen. Und ich war einfach heilfroh, als es endlich losging. Dann um jetzt ins Rennen zu gehen, war es so, dass wir, also ich bin ja die Strecke abgelaufen und ich hatte sie auf der Uhr und ich wusste, wir müssen da erstmal gerade auf so einen Trail. Aber da stand jemand vor und hat Fotos gemacht und ich bin relativ schnell mit nach vorne gegangen und habe dann so gesagt, wir müssten da lang. Aber während ich das versucht habe mit dem, also sozusagen, ich glaube, wir müssen da lang, sind alle anderen rechts über den Forstweg gelaufen. Also wir sind uns erstmal alle schön über den Forstweg anders gelaufen oder länger gelaufen, als man hätte laufen müssen. Aber ich habe dann kurz in mir gehadert und gedacht, wenn ich jetzt hier gerade hochlaufe, denkt jeder, ich kürze ab. Das kann ich jetzt auch nicht bringen. Also bin ich wieder hinter den anderen her. Und dann war der erste Anstieg. Und wenn man, als man so halb oben war vom ersten Anstieg, noch nicht an der Scharte, wo es dann in den ersten technischen Downhill ging, sondern so auf halber Höhe vor der Scharte, war so ein wunderschöner Sonnenaufgang. Und da habe ich mir dann halt eingeredet, dass das jetzt, dass das ein Zeichen ist und dass die Oma dabei ist und dass es heute ein guter Tag wird und ein gutes Rennen wird.
Also dieser Sonnenaufgangsmoment ist ja generell immer so dein Energiemoment auch.
Ja.
Hast du zu irgendeiner Zeit des Rennens dann auch Musik gehört oder war es wirklich so ein Rennen? Weil ich kenne das von mir manchmal, wenn ich so emotional bin oder so, dann ist Musik manchmal für mich wirklich zu viel. Warst du in dem Moment einfach dankbar um ein bisschen Stille, gerade nach dem lauten Startbereich und all den Emotionen? Oder wie hast du das gemacht?
Ja, es war genauso. Also ich habe nach dem technischen Downhill kommt ein recht langes Stück, wo man gut laufen kann, bis zur ersten Verpflegungsstation. Und da habe ich gemerkt, auf diesem langen, laufbaren Stück, wo dann man sich nicht mehr so super konzentrieren musste, dass wieder die Emotionen so extrem hochkamen. Und habe dann eigentlich, ja, dann habe ich kurz Musik reingemacht und gedacht, das lenkt mich vielleicht ab. Aber es ist so viel extremer geworden, dass ich da eigentlich für mich entschlossen hatte, ich gehe an der ersten VP raus, das ist heute einfach zu viel. Und dann habe ich die Musik auch auf Stopp gemacht. Aber ich hatte sie, glaube ich, die Kopfhörer am Ende für 7 Stunden oder so drin, ohne Musik zu hören. Ich hatte sie dann einfach in den Ohren, weil ich sie vergessen habe rauszunehmen oder irgendwie immer dachte, vielleicht höre ich nochmal Musik, aber ich habe keine Musik gehört.
Das kenne ich aber auch, ja. Ich meine, es ist ja irgendwie, das ist ja zumindest eine Art von Blockade von äußeren Einflüssen. Vielleicht war das dann auch der Richtige. Es war nicht zu viel, aber irgendwie doch so ein bisschen was. Kann ja auch sein. Ja, magst du noch, wir sind jetzt zwar schon mitten im Rennen drin, aber noch ganz kurz dieses davor, weil es war ja auch ein North Face Event. Ich glaube, seit diesem Jahr das erste Mal beim Großglockner, wenn ich mir nicht mehr.
Genau.
Wie waren so diese ganzen, ich meine, du warst trotzdem in Panel Talks, glaube ich, drinnen. Pau Capell war da. Es war ja doch einfach sehr aufgeladen. Hat dir das geholfen, ein bisschen dich abzulenken? Oder war das eher in dem Moment so, boah, nervige Dinge, die man halt abhaken muss als Athletin der Brand? Wie war das für dich, das davor?
Es war ein Mix. Also es waren schon viele Leute da, die mir nahestehen und die auch die Situation kannten. Also auch Pau kannte die Situation die ganze Zeit schon. Dem habe ich schon Wochen vorher davon erzählt. Und dann zum Beispiel meine liebe Freundin Greta war extra da aus Südtirol, die ist für das Wochenende gekommen. Und das war schon gut, weil halt auch viele da waren, die mich gut kennen oder mit denen ich gut reden konnte, sodass ich sagen würde, es hat mir schon gut getan. Ich glaube, alleine in Innsbruck zu sein, wäre da noch schwerer gewesen.
Ich muss sagen, ich finde das manchmal so und manchmal so, weil, also klar, es ist super schön, wenn man dann seine Leute um sich hat, aber ich habe da immer das Gefühl, wenn ich nur einen Blick bekomme von jemandem, der mir nahe steht, so ein, weißt du, so ein Blick, wo man nichts sagen muss, aber es ist so viel Verständnis und weiß ich nicht, alles Mögliche in diesem Blick drinnen, dann schwillt mein Hals sofort zu und ich habe das Gefühl, noch viel näher an all den Emotionen zu stehen, als wenn ich allein bin und das so ein bisschen von mir weghalten zu können. Deswegen finde ich, da ist es immer so eine Balance. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach schön ist zu wissen, die Greta wartet im Ziel oder verpflegt mich auch. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Es ist so und so. Es klingt auf jeden Fall einfach nach sehr emotionalen Tagen und ja, nimm uns wieder mit rein in die Strecke. Entschuldigung, das wollte ich einfach noch kurz.
Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich glaube, das Gute war, dass die halt alle irgendwie immer die richtigen Worte gefunden haben, sodass es für mich nicht so emotional war und ich trotzdem das Gefühl hatte, Beistand zu haben. Und es war schon viel besser als vor allem, als ich Anfang der Woche allein hier zu Hause war. Das war wirklich nicht so schön. Da war ich dann doch ein bisschen froh um ein bisschen Ablenkung und vielleicht auch so ein bisschen diesen Halt von, so sind eben Abläufe bei Rennen oder da muss man eben einen Run machen und da dann einen Panel Talk. Man hat so ein paar Vorgaben, um nicht zu viel Zeit zu haben, nachzudenken. Das hat mir in den Momenten da dann schon geholfen. Ja, an dieser ersten Verpflegungsstation war auch der Start des 55ers und die hatten sich gerade alle aufgestellt und so gejubelt, als ich da vorbeigelaufen bin, dass ich es dann nicht übers Herz gebracht habe, da stehen zu bleiben. Wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, sondern in die Verpflegungsstation reingelaufen bin. Und da waren dann eben Greta und Johannes und haben ja die Flaschen ausgetauscht und mich gefragt, wie es mir geht. Da habe ich aber wirklich kaum geredet, weil da habe ich gemerkt, dass es emotional gerade richtig schwierig ist. Und da habe ich ein bisschen zugemacht und versucht, okay, wenn ich jetzt weitermachen muss, dann muss ich in den Fokus oder in diese Seifenblase, die ich mir dann oft vorstelle, mich zurückziehen. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Also ich bin ehrlicherweise da recht schnell wieder raus und in den nächsten Anstieg und habe auch da mich eigentlich nur darauf konzentriert, einen Schritt vor den anderen zu machen, einfach schneller voranzukommen. Ich habe mir grundsätzlich den ganzen Tag immer, wenn es schwer war, gesagt, je schneller ich mich jetzt bewege, desto schneller komme ich nach Hause. Es war so ein bisschen, also es war halt einfach nicht wie in den Rennen sonst. Ich war so ein bisschen, als hätte ich mich selber manchmal von außen gesehen oder in dieses Rennen von außen gesehen und war nicht wirklich im Rennen sein.
Ja. Würdest du aber sagen, dass dir das am Ende des Tages auch ein bisschen geholfen hat, vielleicht?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich war dadurch etwas selbstsicherer, auch wenn es total irgendwie ja komisch klingt. Aber ich habe irgendwie mich nicht damit auseinandergesetzt mit Sorgen, die ich bei Rennen sonst habe. Irgendwie schaffe ich das? Was macht der Magen? Das war alles so weit weg, so unwichtig, dass ich an sowas keinen einzigen Gedanken verschwendet habe und irgendwie einfach nur durchgerannt bin und mein Ding gemacht habe.
Ja, finde ich super spannend, weil im Grunde war das ja auch so ein bisschen das, was ich dir geschrieben hatte davor. Ganze in dem Zusammenhang unwichtige Thematik, die man sonst mit sich rumträgt, einfach so ein bisschen ja abzugeben an dem Tag und einfach wirklich zu laufen für dich und für deine Oma und für all das, was dann einfach Mehrwert ist. Und das finde ich dann doch wieder faszinierend am Laufen, weil da kann dann dieses, auch wenn es technisch ist und so weiter und man wirklich auch in dem, einfach sehr präsent sein muss, aber es kann auch wirklich durch dieses Stumpfe und diese Bewegung, die man jahrelang inne hat, zu so einem sturen Prozess werden, wo man einfach Schritt für Schritt macht und total in sich ruht dann auf einmal auf eine Art und Weise. Und das kann dann wirklich auch irgendwie was Heilendes haben. Das finde ich sehr faszinierend am Laufen.
Ja, und ich habe am Abend vorher nochmal mit der Mentaltrainerin gesprochen, weil wir eigentlich noch einen Termin gehabt hätten. Ich habe sie dann halt über den Todesfall informiert und dann von der Seite voll die Unterstützung gehabt, zu entscheiden, mache ich jetzt das Rennen oder nicht und wenn, wie ich es mache. Und da war es auch so, dass sie gesagt hat, in gerade so technisch schwierigen Passagen kann es passieren, wenn man sich von seinen Emotionen tragen lässt, dass man halt den Fokus verliert und sich verletzt. Und dass ich mich daran dann immer erinnern muss. Und dafür haben wir dann so ein bisschen so eine Strategie zurechtgelegt. Und es hat in dem Moment hat es so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Immer wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es super technisch und ich bin aber nicht fokussiert, habe ich mir irgendwie vorgestellt, dass ich jetzt die Emotionen ganz kurz so zusammenknülle und kurz so anhalte, dass ich mich einfach auf den Weg konzentriere und nichts Schlimmeres passiert und danach kann ich das wieder loslassen. Und alleine sich da dann in so Mustern kurz ja zu verstricken im Kopf hilft in so einem Moment. So komisch das klingt und natürlich klingt das erstmal so, als hätte man einfach einen Lattenschuss, hat es in dem Moment dann immer geholfen.
Ich finde, du musst mal ein bisschen aufhören, all deine Strategien als Lattenschuss oder ich habe einen an der Klatsche zu verpacken, weil ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das einfach eher das Leben ist einfach wahnsinnig emotional und gerade in solchen Momenten in einem Rennen, in einer Rennumgebung mit sowas, mit dem Todesfall aus der Familie heraus, da ist so viel, was man einfach irgendwie, wo man das Gefühl hat, ich gehe da gerade unter drin und ich glaube dann sich an solchen Dingen festhalten zu können und sowas irgendwie parat zu haben, ist wahnsinnig wichtig, finde ich, weil sonst geht man wirklich potenziell unter in so einem Strudel und dann wird alles zu viel. Dann zwickt der Rucksack und das ist zu viel. Das kann man dann nicht mehr verarbeiten. Sei es ein Sonnenstrahl in der Früh, der dich blendet oder was auch immer. Das sind dann alles so Kleinigkeiten, die reichen. Und wenn man einmal stolpert, ist man raus. Und deswegen, glaube ich, ist dann gerade sowas zu sagen, hey, ich knüll das jetzt zusammen oder was auch immer ihr für Strategien entwickelt habt, genau das Richtige, um halt in diesem, in der Bewegung zu bleiben. Deswegen finde ich, klingt das alles andere als nach einem Lattenschuss.
Ich finde, im Kopf klingt das immer besser, als wenn man es ausspricht. Das ist es wahrscheinlich.
Aber ich glaube, das sind Bilder und Prozesse, die man dann irgendwie für sich erarbeitet und die dann am Ende des Tages helfen können. Deswegen finde ich das eigentlich sehr professionell von dir. Gell?
Ja, also es ist so, ich würde sagen, dann vor sich hingelaufen und dann, als ich von diesem nächsten Uphill runterkam, das war ein Downhill, der, glaube ich, eigentlich ein Mountainbike-Trail ist. Da muss man ziemlich gut aufpassen, wo man hintritt, weil das so ein schmaler Weg ist, wo halt die Beine nur so hintereinander sozusagen hinpassen. Es wirkt immer so komisch, das zu erklären, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine, wenn man an den Rändern ganz gern hängen bleibt. Und da bin ich dann unten an der Stelle rausgekommen, an der ich auch beim zweiten Tag vom Ablaufen gestartet bin, vom Streckeablaufen. Und habe eigentlich gedacht, ab hier wird's richtig schön. Habe dann aber gesehen, dass das komplette 55er-Feld ein bisschen anders geleitet wurde und dadurch vor mir war. Also ich bin wirklich in die letzten vom 55er reingelaufen und wusste, diesen ganzen Anstieg hoch werde ich einfach nur das ganze Feld überholen. Und das war sehr, sehr zäh. Also ich glaube, am Anfang ging es noch, weil da war noch ein bisschen Forstweg ab und an. Da konnte man natürlich gut vorbeilaufen, auch wenn es wirklich eine große Masse, ein riesiges Feld war. Aber als dann die Trails zu Single Trails wurden, war es sehr, sehr schwierig. Und auch wenn ich wirklich immer versucht habe, Vorsicht und Danke zu sagen, viele haben halt Musik gehört oder waren selbst auch einfach schon sehr angestrengt oder haben laut geatmet. Und man merkt ja auch, wenn man dann Leute überholt und die danach selbst ins Wanken kommen, da fühle ich mich immer richtig schlecht, weil ich dann merke, boah, der hatte gerade selbst zu kämpfen und ich habe mich da jetzt vorbeigedrückt. Das war schon nicht so gut, weil ich halt einerseits keine Zeit verlieren wollte und mein eigenes Tempo finden wollte, andererseits niemanden sein Rennen kaputt machen wollte und man findet halt überhaupt keinen Rhythmus, gerade an so einer steilen Streckenabschnitt, wo man eigentlich versucht, über die Stöcke irgendwie Energie zu sparen, weil man weiß, wie lang und gleichmäßig das jetzt einfach steil ist. Es ist natürlich schwierig, wenn man immer rechts und links vorbeihüpft, aber gehört dazu.
Ja, ich habe es gesehen in deiner Story und habe mir auch nur gedacht, oh Gott. Also das war vor allem, also man hat quasi gesehen, wie schnell du dich im Vergleich zum hinteren Feld, sage ich jetzt mal, oder dem, ich weiß nicht, welcher Part des 55ers das war, bewegst. Gleichzeitig war es ein wahnsinnig schmales Stück und man hat vor allem gesehen, wie weit nach vorne das geht. Also es war ja endlos.
Also es war echt das ganze Feld und man ist ganz hinten reingelaufen.
Ja, also Horror.
Andererseits im Nachhinein glaube ich, dass es gut war, weil es mir natürlich keinen Platz gegeben hat, mich gerade selber irgendwie mir Gedanken um irgendwas zu machen, sondern in dem Moment war der einzige Fokus, okay, jetzt an allen vorbei und so schnell wie möglich weiter. Und das hat halt echt ewig gedauert, weil die waren trotzdem ja auch schnell unterwegs. Also es war jetzt nicht so, dass ich in 2 Minuten an dem Feld vorbei war, sondern das hat den kompletten Aufstieg gedauert. Und was ich auch sagen muss, es waren alle so, so nett. Also es hat eigentlich jeder Zweite nochmal hinterhergerufen, Ida, ganz viel Erfolg. Und es war wirklich so viel Rücksicht, so viel Support. Das war richtig, richtig schön. Das wäre viel, viel schwieriger gewesen, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, oh je, jetzt habe ich die gestört oder das nervt die gerade. Das war schon natürlich nicht einfach, aber es war für alle nicht einfach und dafür, glaube ich, ganz gut gelöst.
Wieso wurde die Strecke umgeleitet? Also gab es da irgendein...
Ich ehrlich gesagt, wir haben das auch nicht so ganz verstanden. Ich habe da mit dem Joachim vom Trail Magazin auch drüber ausgetauscht, weil dadurch, dass ich ja vor denen in der VP durch war, dachte ich auch, super, hätte ich nicht gedacht mit der Zeitplanung, dass ich so schnell unterwegs bin, dass ich vor dem Feld unterwegs bin. Weil ich bin schon davon ausgegangen, dass ich die alle überholen muss. Und dann sind wir da aber halt über einen anderen, also die 110er und die 85er über einen anderen uphill so einen ganz steilen noch geschickt wurden und halt auch downhill auf der anderen Seite, während die außen rumgelaufen sind, eher flach über so einen breiteren Weg. Und das war einfach, da hat man halt im Vergleich so viel Zeit verloren, dass man wieder ganz hinten war. Also ich habe für diesen Uphill und den Downhill, ich glaube, 1,5 Stunden oder so gebraucht. Und in der Zeit waren die dann halt natürlich wieder vor einem.
Okay, interessant. Macht es dann bei dieser Strecke überhaupt Sinn, sich die Strecke vorher anzuschauen, wenn das alles spontan irgendwie umgeleitet wird? Das dachte ich mir vorhin. Oder ist das dann eher so ein Stressmoment, wenn man das Gefühl hat, hey, eigentlich geht's doch hier lang und jetzt werde ich hier umgeleitet?
Nee, also meine Strecke war schon genauso geplant.
Ach so, okay.
Nur, dass die 55er da anders laufen, das wusste ich vorher nicht.
Okay.
Ehrlich gesagt, also so genau habe ich mich aber mit deren Strecke dann auch vorher nicht auseinandergesetzt und mit deren Startzeiten auch nicht. Das war erst dann kurz vorm Rennen, dass ich realisiert habe, oh je, in die werde ich reinlaufen. Und dann war es aber durch die VP so, ah doch nicht, das habe ich geschafft. Und dann, hatte ich das komplette Feld vor mir und es war ein riesiges Feld. Also die 55 waren an dem Samstag auf jeden Fall das größte Feld. Und ich meine, ich glaube, es haben sich schon alle wirklich sehr bemüht, Platz zu machen. Und trotzdem ist man natürlich auch einfach angestrengt, egal in welchem Tempo man unterwegs ist und egal wie sehr man versucht, Rücksicht zu nehmen. Also mir ist es auch passiert, dass ich mal wem auf den Schuh getreten bin oder auf den Stock und dann habe ich mich voll geärgert. Aber man kann es in dem Moment nicht anders steuern, weil man schon angestrengt und verausgabt ist.
Nee, ich meine, es ist für niemanden, sei es jetzt 55er-Feld oder dich oder wie auch immer, es ist für alle dieselbe, ich sag mal, ungünstige Situation. Und da muss man dann irgendwie halt das schaffen, dass man sich da nicht reinsteigert und das geht mal besser, mal schlechter. Auch da kann dann so ein Modus, in dem du warst, natürlich hilfreich sein oder eben auch nicht, je nachdem. Aber es klingt so, als ob du es dann ganz gut für dich angenommen hast. Und wenn man dann sogar noch ein bisschen, ich sag mal, Liebe erfährt vom anderen Feld und alle irgendwie dann auch versuchen, aus dem Weg zu gehen, anzufeuern, was auch immer, kann das ja sogar ein Push sein, den man nicht erwartet hat. Deswegen, ja, es hat immer irgendwie alles seine Vor- und Nachteile, aber es ist schon auch ein kleiner Stresspunkt für den Kopf, wenn man einfach diese Riesenwand sieht, die da dann vor einem ist, die man potenziell überholen muss. Aber du bist daran vorbeigekommen.
Ja, es waren schon, also ich war glaube ich zu dem Zeitpunkt so 7. oder 8. im Rennen overall und es haben dann halt immer alle gerufen, ah, es sind nur so, die Männer sind nur, weiß ich nicht, einer 30 Sekunden vor dir, einer eine Minute, hol sie dir und es war schon wirklich lieb, wie alle das versucht haben zu supporten und schwierig war für mich die VP oben, ich glaube Glora Hütte war das, da bin ich natürlich angekommen mit einem Riesenfeld und da so eine da stand einfach nur so ein paar Bänke und ein paar Volunteers haben die Flask aufgefüllt und da hatte ich vorher in den letzten Metern hoch richtig Sorge, dass ich da jetzt richtig viel Zeit verliere, weil meine Flask beide leer waren und ich wusste, ich muss sie auf jeden Fall anlaufen, weil es noch sehr weit war bis zum Glocknerhaus. Aber da waren auch alle so zuvorkommend, das haben mich so viele vorgelassen. Der Volunteer, der da die Flask voll gemacht hat, der hatte so eine Geduld. Jemand anderes hat ihm in der Zeit eine Cola übergeschüttet, der hat sich nicht davon abbringen lassen. Also es war wirklich, so schlecht es mir an diesem Tag ging, emotional und so, also so anfällig ich dafür gewesen wäre, dass so Kleinigkeiten das fast zum Überlaufen bringen. Ich hatte das Gefühl, jeder hat den Raum so gelesen und war so nett und unterstützend. Dafür bin ich richtig, richtig dankbar.
Es passt ganz gut zu dem Post, den das Trail Magazin gemacht hat, was wir von XY lernen können.
Ja.
Und ich glaube, es wird ja auch zum einen wird das hintere Feld ein bisschen genannt, zum anderen aber auch natürlich die ganzen Supporter an der Strecke, sei es jetzt die Crew, sei es die ganzen Aid Stations, die freiwilligen Helfer an der Strecke. Und das reicht dann wirklich so jemand. Es reicht ein freundliches Gesicht, wenn man gerade in einem Low ist. Dass du wirklich aus deinem eigenen Loch wieder rauskommst. Und ich glaube, diese Relevanz dieser Personen, das weiß man inzwischen nach den Jahren irgendwie, nach denen man rennläuft und ich glaube, das darf man dann auch und deswegen fand ich den Post sehr schön, auch wirklich mal zurückgeben und sagen, hey, wenn du jetzt hier nicht diese Ruhe hättest, ich weiß nicht, ob ich imstande wäre, jetzt so weiterzumachen. Deswegen sind das immer diese kleinen Momente durch diese Personen, die es dann wirklich ab und auch ändern können oder ausmachen können und das finde ich super cool, dass es das halt auch gibt.
Nee, da hast du total recht und das ist auch wichtig, das mal zu sagen. Und ich habe einfach nur gemerkt, schon in diesen letzten 500 Metern zu der Hütte, habe ich halt gemerkt, wie sehr es mich gestresst hat, dass da gerade 100, 200 Leute drumherum stehen und dass ich da jetzt ganz viel Zeit potenziell verlieren werde und dass es ganz schwierig wird. Und Es war halt das Gegenteil der Fall. Alle waren so zuvorkommend. Mir hat eine Frau, die selber gelaufen ist, meine andere volle Flaske in der Zeit reingesteckt, ohne dass ich irgendwie gefragt habe. Es war wirklich eigentlich fast unglaublich. Ich hatte das Gefühl, dass so alle arbeiten gerade mit, dass ich so schnell wie möglich weiterlaufen kann. Und da war ich so, so dankbar für.
Und das ist halt auch das Coole an der Community, weil das Verständnis für den Sport halt da ist, weißt du? Weil die potenziell kennen sie dich und wissen, okay, die Ida läuft jetzt halt gerade hier vorne mit.
Ja, so war's. Und alle haben so ihr Bestes gegeben und das war echt total selbstlos.
Ja, richtig schön. Erzähl, wo bei Kilometer, bei welchem Kilometer bist du denn jetzt grob?
Die Kilometer kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich bin jetzt in dem Abschnitt nach der Glora-Hütte bis zum Glocknerhaus. Und da sind Abschnitte, wo man sehr flowig laufen kann, Abschnitte, wo man ein paar Schritte berghoch oder bergrunter laufen muss. Da war es dann schon eher so, da habe ich gemerkt, ich komme jetzt in das vordere Feld von den 55, wo man natürlich auch nicht mehr so gern aus dem Weg geht. Also da ist mir auch oft passiert, dass gerade Männer, wenn ich gerufen habe, Vorsicht, dann gesagt haben, ja, ich laufe auch schnell. Mhm. Und ich gedacht habe, ja, darum ging es gerade gar nicht. Du kannst dich auch gerne reinhängen. Aber ja, also ich habe trotzdem, würde ich sagen, mich da ganz gut fortbewegt und auch trotzdem sind eigentlich alle recht höflich geblieben und zuvorkommend. Nur da habe ich dann schon gemerkt, es ist jetzt doch was anderes. Da spielen gerade so Altersklassenplatzierungen eine Rolle. Man merkt das ja dann so ein bisschen.
Mhm.
Und dann hat sich das Feld dadurch halt auch so ein bisschen entzerrt. Also da war es dann wirklich nicht mehr in Schlängelinien überholen und vorbeilaufen, sondern da war es dann auch mal so, dass ich 50 Meter ganz für mich hatte, manchmal auch 100. Also das ist dann schon ein bisschen weniger geworden. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, auf diesem Abschnitt zum Glocknerhaus hin, da bin ich so ein bisschen in den Tief gekommen. Und in dem Augenblick, wo ich das Glocknerhaus gesehen habe, wo ich eigentlich beim Ablaufen noch dachte, boah, das ist so schön hier, das wird mir so viel Energie geben, da bin ich richtig in den Tief gerutscht, so richtig doll. Da hatte ich das Gefühl, ich bin leer, ich bin mental leer, ich kann nicht mehr, ich verliere mich wieder so in den Emotionen. Ja, ich darf hier in der VP irgendwie nicht zu viel Zeit haben, nachzudenken, weil sonst entscheide ich mich ganz schnell dafür, nicht weiterzumachen.
Ja, ich meine, diese Punkte, das haben wir eh schon ein paar Mal gehabt, die kommen, egal wie gut das Rennen ist, irgendwann kommt immer dieser Tiefpunkt. Und ich weiß von mir zumindest, dass ich da manchmal auch echt Schiss vor habe, weil ich weiß, dass meistens, gut, die Krämpfe und so sind auch immer wieder so ein Thema, aber bei mir sind es meistens diese Tiefpunkte, die darüber entscheiden, wie ein Rennen verlaufen wird. Und an guten Tagen kann ich das halt irgendwie puffern und kann es wegstecken und kann mir irgendwas zurechtlegen und manchmal halt nicht. Und dann hört man auf einmal viel mehr in den Körper rein und dann ist jedes Ziepen auf einmal viel, viel schlimmer, als es eigentlich ist. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen Angst vor. Wie war das in dem Moment für dich? Bist du gut da rausgekommen oder was hat dir in dem Moment dann geholfen?
Ich glaube, ich habe das ganze Rennen über nicht einmal wirklich in den Körper reingehört. Also ich kann dir nicht mal sagen, ob mir irgendwas wehgetan hat. Mein Magen kann keine Probleme gemacht haben. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie überhaupt nicht in meinen Körper reingehört, das ganze Rennen nicht. Es war wirklich mehr so ein Kopfding. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich da in einem Tief bin und ich habe unten am Anstieg ganz oben einen Mann gesehen, wo ich dachte, das ist Papa. Also ich habe für eine Sekunde, was überhaupt keinen Sinn macht und was ich auch realistischerweise weiß, aber ich habe kurz gedacht, ach, da oben steht mein Papa.
Mhm.
Und dann bin ich halt dichter gekommen und habe realisiert, nee, das ist einfach ein anderer Mann und das hat mich so getroffen. Einfach nur, weil ich halt für eine Sekunde diese Hoffnung hatte und dann bin ich an dieser VP angekommen. Ich habe eigentlich niemanden angeschaut, mit niemandem gesprochen. Ich habe nur so ein ganz paar Anweisungen an Johannes und Greta gegeben. Irgendwie das Gel brauche ich nicht mehr und das nehme ich noch mit. Aber sonst war ich da so, ich habe mich so abgeschottet. Ich hatte, was total schade ist, weil da total viele Zuschauer sind und ich weiß auch, viele sind extra mit den Rädern da hochgefahren und haben mir extra tagelang vorher geschrieben, wann ich da ankomme. Und ich habe aber so diesen Selbstschutzmantel um mich gelegt und einfach nicht hochgeschaut, nicht gesprochen, sondern ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich gerade das zu sehr zulasse, dann ist mein Rennen hier vorbei. Ich muss so schnell es geht weiterkommen und dann kann ich erst wieder aus diesem Tief rauskommen und dann wird das Rennen wieder besser.
Ja. Ich finde das total interessant, weil das ist ja im Grunde genau diese Balance, die ich vorhin meinte, weißt du, weil auf der einen Seite merkt man ja, dass du wenn auch nur für einen kurzen Moment, gehofft hast, da ist jetzt deine Familie vielleicht da und ich möchte...
Was überhaupt keinen Sinn macht. Also
nee,
wirklich,
aber
die sollten auch gar nicht da sein. Aber,
ja, trotzdem. Ja. Ich meine, das sind dann die Personen, die du halt gerne da gehabt hättest und ich meine, deine Familie hat dich ja auch schon mal überrascht und war an der Strecke. Also deswegen war das vielleicht einfach ein unterbewusster Wunsch, den du hattest und der wurde dann in dem Moment auch nicht erfüllt, was natürlich dazu führt, dass man emotional wird und dann kommt man in diese Verpflegung rein und da sind dann aber eben Menschen, die dir super, super nahe stehen und du möchtest dich auf der einen Seite halt nur da reinfallen lassen, weißt aber auch ganz genau, wenn du das tust, bist du raus aus deinem Rennmodus und diese Balance ist halt genau das, was ich vorhin meinte, die so unfassbar schwer ist in dem Moment, weil dieses reinfallen lassen und ich möchte mich jetzt einfach, das hatte ich natürlich nicht in dem Ausmaß, aber ähnlich beim OCC damals, wo ich raus bin, weil ich war auch einfach so, ich will einfach nur hören, dass es okay ist, dass ich aufhöre. Ich will einfach jetzt gerade irgendwie verhätschelt werden. Und wenn man das aber, es reicht ein Blick in Gretas Gesicht, weiß ich nicht, die dich irgendwie anguckt mit großen Augen und das reicht. Und deswegen ist einfach dieser Tunnel dann, nee, ich schaue jetzt runter, ich sage nichts.
Genau.
Ich höre nicht zu, ich gebe einfach nur ganz stupide Anweisungen, hey, ich brauche das Gel nicht mehr, aber das nehme ich mit und dann raus hier. Ich kann das total verstehen, weil ich glaube, da wäre ich ähnlich und deswegen ist es auch stark, dass du da dann diesen Sog nach, weiß ich nicht, einmümmeln in dem Moment widerstehen konntest, weil das ist schon auch, es ist verdammt, wie sagt man, jetzt fehlt mir das Wort, aber ja.
Ich hab auf jeden Fall, also damit hast du sehr recht, ich habe das erste Mal bei diesem Rennen das so gemacht, dass ich mich bei den VPs immer gesetzt habe. Das war aber auch, weil ich das Gefühl hatte, dann kann ich geradeaus schauen und einfach alle machen lassen und mich nicht zu sehr ins Gespräch verwickeln lassen, ist falsch, aber sonst stehe ich und tausche dabei aus. Gebe von mir, was alles schlecht gelaufen ist, was gut gelaufen ist, stelle Fragen irgendwie, wie es für die anderen läuft, was jetzt als nächstes kommt, wie lang der nächste Abschnitt ist, Fragen, auf die ich die Antworten eigentlich sowieso kenne, aber die man einfach stellt. Und diesmal war es so, ich bin immer in die VPs gekommen und habe gemerkt, ich kann nicht so viel interagieren. Deswegen habe ich mich immer direkt hingesetzt, so ein bisschen ins Leere geschaut und dabei die beiden ihren Job machen lassen. Ich habe, als ich aus der VP im Glocknerhaus rausgelaufen bin, auch gedacht, die arme Greta, die wird mich nie wieder verpflegen. Das ist ja einfach nur schrecklich mit mir. Ich wirke wie so ein undankbares, blödes Ding. Aber ich konnte es in dem Moment nicht zulassen. Wahrscheinlich, weil es genau das ist, was du gesagt hast. Ich habe gewusst, wenn ich das zu sehr zulasse, dann lasse ich mich zu sehr dazu verleiten, die Gefühle zu fühlen, die ich gerade versuche auszublenden in dem Augenblick.
Aber ich finde es auch super spannend, was du vorhin noch meintest mit dem ganzen Thema Magen und so weiter.
Ja.
Ich frage mich halt schon, wenn man halt dann einfach irgendwie so ein bisschen das sich egal macht, einfach weil gerade andere Dinge wichtiger sind, dann kommt es halt auf einmal nicht. Und das finde ich, ist halt irgendwie super spannend, weil dann stellt man sich halt doch im Nachhinein, zumindest stelle ich mir diese Frage gerade, ist das wirklich einfach kopfbedingt oder was ist da los? Weil wenn ich nicht drüber nachdenke, auf einmal ist Ruhe. Oder?
Ja. Also klar, es war dazu jetzt kein Nachtrennen, das spielt schon auch eine Rolle. Und die Sachen, an denen ich da schraube und arbeite, das war ja so ein bisschen das Ärgerliche, dass wir beim Mont Ventoux das nicht sehen konnten, dadurch, dass ich meine Tage bekommen habe, weil der Zugspitze das nicht gucken konnten, ob es besser geworden ist, weil es nur ein reines Nachtrennen war und ich schon das ganze Jahr das Gefühl hatte, dass der Magen ein bisschen besser geworden ist, aber halt diese Bestätigung gefehlt hat. Ich arbeite ja mit diesen Lift Caps oder wie das heißt von Kilian zusammen, dann habe ich auch andere Salzkapseln nochmal probiert, dann haben wir ja diese ganze Verpflegungsstrategie ohne das Sodium zurechtgelegt. Also es sind schon mehrere Sachen, an denen ich da gearbeitet habe. Aber deswegen war ich ja auch nach den beiden letzten Rennen immer so innerlich enttäuscht, dass ich überhaupt nicht wusste, ob das was bringt, weil gar nicht die Bedingungen gegeben waren. Und dieses Mal war es jetzt halt ein Rennen am Tag und ich hatte nicht meine Periode. Und es waren die Bedingungen eigentlich so, dass man einfach gucken konnte, wie ist der Magen. Und ich kann sagen, er war gut. Wenn ich irgendwas Positives mitnehmen will, dann das. Klar, wir haben auch beim Mentaltraining viel an Atemtechniken und so gearbeitet, weil man natürlich auch davon ausgehen kann, dass es irgendwie psychosomatisch ist. Aber da haben wir eigentlich relativ schnell gesagt, dass es nicht der Fall sein wird. Kann schon sein, dass es gerade nachts nochmal eine größere Rolle spielt, weil da diese Hürde im Kopf noch größer ist, dass es da einfach nicht klappt. Aber da im Rennen jetzt am Großglockner war er zumindest wirklich gut.
Mhm. Naja, also ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, dass das nicht das Einzige ist, was da gut gelaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, ich habe selten in unserer Podcast-Vergangenheit ein Der Magen war gut von dir gehört nach einem Rennen. Deswegen ist es auf jeden Fall was, was wir besonders festhalten können. Ja, wann kam denn nun dieser Unfall mit dem Schneefeld?
Du meinst meinen wunderschönen Hintern?
Ja, ich wollte es nicht.
Der Red Bull war. Oh Mann, das kam ziemlich dann nach dem Glocknerhaus, geht man in den Anstieg zur Scharte, zur Pfandelscharte. Und das ist das lange Schneefeld an der Pfandelscharte runter. Ja, was soll ich sagen? Ich bin da angekommen und ich habe schon gesehen, boah, das ist so viel weicher, als ich es abgelaufen bin. Und es war ein Seil drüber gespannt. Also dieses Schneefeld ist super, super lang. Nicht, dass man jetzt denkt, das sind ein paar Meter. Ich kann es schwer schätzen, aber es sind mindestens 600 Meter Schneefeld, wenn nicht länger. Und es ist sehr, sehr steil an Teilen. Und es waren ganz viele Bergretter da, auch mit Steigeisen. Und die haben halt gesagt, man soll an dem Seil anfassen und runtersliden. Und das habe ich auch gemacht. Mit mir waren nicht so viele auf dem Schneefeld. Also ich habe danach Videos und Fotos gesehen, wo alle in der Reihe stehen. Ich würde sagen, als ich auf dem Schneefeld war, waren vielleicht noch insgesamt 8 Leute auf diesen 600 Metern. Also es war echt nicht viel. Also Läufer. Und dann habe ich dieses Seil gegriffen und versucht, da so runterzugehen, zu sliden, wie sie es einem gesagt haben. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich keine Kraft mehr in den Händen habe und dass ich das Seil nicht mehr greifen kann und auch so ein bisschen Wundbrand in den Händen kriege. Und ja, dann ging das eigentlich ganz schnell, bin ich halt auf den Hintern gefallen und runtergerutscht. Und erstmal habe ich auch gedacht, ja, okay, dann ist es so, kontrolliertes Rutschen versuche ich jetzt. Das ging auch zu Teilen, dann kamen aber immer wieder große Steine oder super steile Abschnitte, wo man dann so ein bisschen die Navigation verloren hat. Und dann habe ich immer wieder versucht, durch die Bergritter an dieses Seil zurückzukommen. Die haben einen dann wieder rangeführt, dann ging es wieder ein paar Schritte mit Festhalten, dann bin ich wieder hingefallen und wieder gerutscht. Und so bin ich da eigentlich untergekommen. Und dann, als ich so im letzten Drittel war, es sind schon zwei Bergretter auf mich zugekommen und meinten, du blutest, wir müssen dich jetzt hier ans Band machen. Dann hat mich einer an Karabiner gemacht, bei sich an der Hose, und gesagt, wir steigen jetzt zusammen, weil ich halt erklärt habe, ich kann das Seil nicht festhalten, mir fehlt die Kraft im Arm gerade. Und die waren super, super nett, sind dann mit mir die letzten vielleicht 100 Meter runtergegangen. Aber da habe ich dann schon gesehen, beim über die Schulter blicken, dass ich so eine richtige Blutspur auf dem Schnee hinterlassen habe. Aber ich habe überhaupt nicht sagen können, weil es ja auch so kalt war und man ist schon lange da drauf gewesen, wo von die ist. Also ist das mein Fuß, ist das das Knie, keine Ahnung, weil halt alles so abgefroren in dem Moment ist. Und dadurch, dass es so ein heißer Tag war, es waren ja irgendwie über 31 Grad, war dieses Schneefeld auch eigentlich eine gewünschte Abkühlung. Also der Moment, dass meine Hände, dass alles ein bisschen eingefroren war von der Kälte, fand ich eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin dann weitergelaufen von dem Schneefeld aus. Kommt man in so einen sehr, sehr verblockten Downhill, der ganz viel Zeit dauert. Also da kommt man ewig nicht gut voran und muss ganz geduldig sein. Und das wusste ich auch vom Strecke ablaufen. Da habe ich versucht, nicht so sehr auf die Kilometer zu achten, weil die vergehen da gar nicht. Da habe ich aber schon, da wurde ich von hinten recht oft angesprochen, wenn ich wen überholt habe. Boah, du blutest richtig doll, hast du deine Tage bekommen? Und dann habe ich so gesehen, dass wirklich das komplette rechte Bein so blutgetränkt von oben bis unten in den Schuh war.
Oh Gott.
Und dann habe ich auch immer mal an meinen Hintern gefasst, aber dadurch, dass ich, keine Ahnung, wahrscheinlich durchs Adrenalin, ich habe da keine Schmerzstelle empfunden, aber ich habe schon gesehen, dass meine Hände, alles war dann immer komplett blutig. Bin aber einfach weitergelaufen und dann irgendwann auch zu unten im Tal zur nächsten Verpflegungsstation gekommen. Da hat dann Greta auch gleich an meinem Bein rumgetupft, die ist ja Ärztin. Und da habe ich nur gesagt, es tut alles so weh, bitte nicht anfassen. Ich muss erst weiterlaufen. Und habe mich damit ehrlich gesagt nicht so auseinandergesetzt. Also im Rennen selber hatte ich keine Schmerzen und wusste auch nicht, wie schlimm das ist. Das muss man einfach dazu sagen. Mit dem Wissen, wie schlimm es wirklich ist und wie schlimm es jetzt seit Tagen ist und dass ich mich nicht bewegen kann, ist es irgendwie ein bisschen absurd. Aber im Rennen, das hat mich 0,0 eingeschränkt. Weil ganz viele sagen, ach extrem, dass du damit weiterläufst. Ich hatte überhaupt keinen Schmerz. Kann ich überhaupt nicht sagen, dass da was gewesen wäre.
Krass.
Ja. Also es ist halt einfach wahrscheinlich so ein, ja, wie Kälteverbrennung, Schneebrand. Es ist ein ziemlich dolle an Stellen bis dritten Grades. Und es wird auch ewig dauern, bis das irgendwie zugeht. Und es ist natürlich ungünstig. Es ist die ganze rechte Pobacke, ein bisschen was von der linken Pobacke und vor allem diese dieser, ich sage mal Speckfalte dazu, zwischen Hintern und Oberschenkel, und das ist halt brutal.
Ja,
das reibt halt die ganze Zeit aneinander bei jedem Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen, und das ist einfach eine fast 30 Zentimeter große offene Brandwunde. Das ist schon extrem unangenehm.
Boah, es klingt übel, übel, übel. Vor allem die Stelle auch noch, weil, also wie du richtig sagtest, im Grunde genommen brauchst du das ja für alles, was man macht.
Ja.
Außer du liegst auf dem Bauch. Aber das, ja, übel. Also, aber es ist irgendwie auch ein Phänomen, dass das im Rennen selber, es geht alles, jeder Schritt geht ganz normal und alles ist wunderbar. Und boah, also ich kann mir vorstellen, diese erste Dusche nach dem Rennen, die muss auch übel gewesen sein, oder? Oder war das da auch noch nicht
so? Also ich bin erstmal ins Kältebecken gegangen da noch.
Ah, okay.
Und da habe ich gedacht, puh, da hackt mir wer das Bein ab. Aha. Also in dem Moment, wo ich in dem Kältebecken war und ich mir aber bewusst war, es stehen alle rum und es wird gefilmt, da habe ich kurz gedacht, okay, jetzt muss ich ein Pokerfilz ausfetzen. Aber es sieht halt an, als reißt mir wer das Bein aus.
Oh Gott, Ida. Oh. Naja, aber da sind wir ja noch nicht. Das heißt, du hast dich in den Aid-Stations dann nicht mehr hingesetzt oder hast du dich trotzdem hingesetzt?
Doch, ich habe mich trotzdem
hingesetzt. Okay, alles klar. Gut.
Ich hatte ja auch eine rote Hose an, sodass man das nicht so extrem gesehen hat. Aber man, also am Bein selber sah es halt einfach erstmal schlimmer aus. Nur dadurch, dass das Rennen auch noch recht lang war, ist das natürlich auch besser geworden. Also es ist dann so ein bisschen angetrocknet.
Boah.
Dann kam irgendwann David dazu an die Strecke und hatte Eis mitgebracht. Dann haben sie an den VPs mir mit Eis die Beine so ein bisschen eingeschmiert, sodass dann das Blut so ein bisschen weniger war. Aber ich konnte mir in dem Moment einfach noch gar nicht erklären. Ich habe so ein bisschen ehrlich gesagt gedacht, ich habe einfach einen kleinen Cut, der doll blutet.
Ah ja.
So.
Okay. Oh Gott, ey, also es klingt schon strapaziös hier und da. Hast du in irgendeiner Situation des Rennens, ich glaube nicht, so wie es sich anhört, aber auch mal irgendwie an das andere Feld gedacht, an deine Mitläuferinnen, Mitläufer? War das irgendwann auch mal Thema oder war das wirklich für dich so, ja, ich laufe mein Rennen und wir sehen dann im Ziel, was rauskommt?
Also ich hatte vor dem Start zu Johannes und Greta gesagt, dass ich es an der ersten VP nicht wissen will, wo ich im Rennen stehe. Das will ich ja sonst schon oft, aber dass ich einfach erstmal mein Ding machen möchte. Und dann habe ich beim Glocknerhaus, habe ich auf jeden Fall, das war der wenige Satz, den ich gesprochen habe, habe ich gefragt, wie ich im Feld stehe. Also sowohl overall als auch im Frauenfeld wollte ich ganz gern wissen. Aber ich habe es irgendwie nicht so wirklich aufgenommen. Also ich bin da rausgelaufen und ich wusste die Antwort nicht.
Okay.
Deswegen eigentlich eher, würde ich sagen, hatte ich keinen Überblick. Ich habe mich schon gefreut, als ich beim Überholen bei diesem langen Stück eben gehört habe, irgendwie 30 Sekunden vor dir ist der siebte Mann. Da hatte ich ja so eine grobe Vorstellung, aber ich habe diese Übersicht dann auch sehr schnell verloren. Dadurch, dass man so viele überholt, hatte ich keine Ahnung, habe ich den inzwischen überholt oder nicht, wurde ich überholt.
Hm.
Es ist halt so ein stetiges Überholen gewesen, dass ich da gar kein Gefühl mehr für hatte. Und ehrlich gesagt, es ist dann so knallheiß geworden und man ist dann auch so lange nach diesem Schneefeld und dem technischen Downhill aus diesem Tal rausgelaufen über so einen Forstweg. Da war es so irre heiß, da ist so eine Kinderspielanlage gewesen, da habe ich meinen Kopf in den Brunnen gesteckt. Dann, ja, da hat es in dem Moment gar keine Rolle mehr gespielt. Ich hatte auch keine Ahnung mehr, wie ich in der Zeit liege von meinen aufgeschriebenen Zwischenzeiten. Es hat aber auch alles irgendwie, es war einfach nicht wichtig. Ich habe immer nur gedacht, jetzt ist es absehbar, wann ich ins Ziel komme und dann ist es absehbar, wann ich nach Hause fahren kann. Das waren so meine einzigen Gedanken.
Ja, also es ist spannend, wenn man irgendwie dann in einem ganz anderen Tunnel ist als sonst, was dann auf einmal alles so, ja, nicht mehr interessant ist in dem Moment. Das finde ich schon irgendwie super spannend.
Das Einzige, wo es echt mein Ehrgeiz geweckt hat, war bei der, ich weiß nicht, war es die vorletzte oder die letzte Verpflegungsstation, die unten im Tal war. Da hat einer von den Zuschauern reingerufen, 6 Minuten vor dir ist der dritte Mann vom Podium. Und dann habe ich mich nochmal umgedreht, um mich abzusichern, dass ich es richtig verstanden habe. Und der hat nochmal das Gleiche gesagt und da habe ich gedacht, den hole ich mir. Und das war schon in dem Moment für die Motivation. Jetzt nicht, weil es mir darum ging, dass ich unbedingt den dritten Mann holen wollte, aber und am Ende war es auch irgendwie eine andere Information. Ich glaube, der dachte, es ist der zweite Mann. Es war alles ein bisschen durcheinander. Also ich habe niemanden mehr überholt, aber war irgendwie dritte. Ich kann es dir nicht genau sagen. Oder was heißt, ich habe niemanden überholt. Ich habe schon noch viele Männer überholt, aber von anderen Strecken. Sodass ich trotzdem in dem Moment gedacht habe, ja, das kann ich schaffen. Ich muss jetzt einfach da schnell hochlaufen. Es sind ja dann nochmal 1000 Höhenmeter auf den letzten 14 Kilometern.
Mhm, krass.
1000 hoch und 1004 runter, also wirklich fast wie so ein Sky Race nochmal. Und ich hatte bei diesem Schneefeld, ist mir ein Stock gebrochen und einer verloren gegangen.
Hä?
Ja, das habe ich natürlich auch erstmal nicht gemerkt. Sonst hätte ich den noch versucht aufzusammeln. Ist mir erst aufgefallen im ersten Anstieg. Habe ich gemerkt, da stimmt was nicht mit den Stöcken rechts an meinem Arm. Aber ich habe mich irgendwie nicht so davon außer Ruhe bringen lassen. Ich habe bei der letzten Verpflegungsstation dann den einen ausgetauscht und es ging, also meine Crew hatte die Ersatzstöcke parat an der Station. Die habe ich immer in dieser gelben Box, die ich dabei habe. Da sind immer Ersatzstöcke und Ersatzschlaufen drin. Seit Jahren. Ich habe sie noch nie gebraucht, weil ich hatte ja wirklich jetzt diese Stöcke über 4 Jahre, die ich dabei hatte.
Mhm.
Aber es war jetzt der Moment. Es war der große Moment, für den dieses Ersatzstöcke immer dabei haben gut war. Und dann bin ich in diesen letzten Anstieg und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich fühle mich so gut und ich kann noch so viel laufen und habe gemerkt, wie K.O. alle um mich rum sind und irgendwie immer versucht, alle dazu zu motivieren, mit mir mitzulaufen, aber hatte das Gefühl, ich mache einen ganz anderen Schritt. Es war noch ein Tscheche unterwegs von den 55, der auch so gut berghoch gekommen ist und wir haben uns so richtig gegenseitig gepusht und ein richtig gutes Tempo aufgebaut und da bin ich, glaube ich, echt viel Zeit nochmal rausgelaufen.
Ist auch irgendwie, stell dir vor, du bist komplett hinüber, irgendwie in deinem eigenen Modus und dann kommt so ein blonder Hüpfer an dir vorbei, so komm, versuch dran zu bleiben. Da denkst du dir auch, ja, okay.
Ich habe es schon versucht, empathisch zu machen und es war echt einer, ein 110er, den ich da auch eingeholt habe, der hat sich in dem Moment da an diesen Brunnen gesetzt und hat gesagt, er schafft's nicht, es sind immer noch 800 Höhenmeter, er gibt jetzt auf. Dann habe ich mich nochmal umgedreht und habe gesagt, wolltest du jetzt die ganze Zeit, diese ganzen 100 Kilometer, die du schon gelaufen bist, die ganze Nacht, den ganzen Tag, den du gelitten bist, willst du das jetzt wirklich aufgeben? Dann ist er aufgestanden und weitergegangen.
Oh, aber das ist cool. Das ist richtig cool.
Ich glaube, er hat sich auch gedacht, du blöde Kuh. Aber es hat zumindest für den Moment dafür gesorgt, dass er aufgestanden ist und weitergegangen ist.
Schau, und das ist ja genau das, was wir vorhin meinten, weil sowohl für dich sind die Leute an der Strecke potenziell ein Gamechanger, aber du selber kannst auch einer sein. Also das ist halt schon die richtigen Worte zur richtigen Zeit, auch wenn man sich vielleicht in dem Moment denkt, boah, lass mich einfach in Ruhe. Ich will einfach gerade sitzen, aber es reicht, dass er aufsteht und weitergeht. Und das ist halt cool irgendwie auf eine Art und ich bin mir sicher, er wird diese 800 Höhenmeter irgendwie dann noch hinter sich gebracht haben.
Ja, er ist gefinished und ich habe zu ihm eigentlich nur gesagt, was zu mir mal die Shari, glaube ich, gesagt hat, wenn es richtig schwer wird, jeden Meter, den man macht, ist man dichter am Ziel dran, jeder Meter ist weniger Weg und das hilft schon, wenn man so richtig in so einem Tief ist und das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, zumindest hat es mir meistens geholfen und ich hatte da kurz den Eindruck, dass es ihm auch geholfen hat und es war halt echt, diese sennende Hitze war irre. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass es so heiß wird. Dann hast du halt einfach schon so viele Stunden hinter dir. Für diese Hitze war es auch echt schwer, mit dem Wasser und so hinzukommen. Also ich bin niemand, der viel trinkt. Ich habe an jeder Verpflegungsstation alles aufgefüllt und an jeder Verpflegungsstation war alles wieder leer. Das ist schon, also wenn man dann auch noch viel trinkt, so wie ich es eigentlich immer von allen gewohnt bin um mich rum, ist es echt hart gewesen, damit hinzukommen. Und ja, selbst dieses letzte Stück, also als ich dann am höchsten Punkt war und wusste, es geht nur noch runter, du bist so 2 Kilometer vor Schluss und auf der Uhr steht noch 350 Meter Downhill und du läufst nur technische Wurzeln runter und denkst die ganze Zeit, es kann doch nicht sein, ich muss doch gleich im Ziel sein, wo soll denn das Ziel sein? So, also es ist schon hart.
Ja, es ist vor allem, also ich kenne das auch, wenn man dann so denkt, oh, jetzt bin ich gleich da und dann kommt halt nochmal so ein undankbares Stück. Da denke ich mir dann auch immer, boah, ihr Penner, hättet ihr nicht einfach nur. Und dann geht man so diesen aggressiven Monolog mit sich durch.
Hätte man um diesen Wald nicht drum rumlaufen, da gibt es sicher einen Forstweg an der Seite.
Aber wiederum, das ist so geil, weil wenn es dann so ein flaches, eher einfaches Stück ist, denkt man sich, boah, wieso ist es kein Downhill, dann hätte ich einfach rollen lassen können. Also in dem Moment können die Rennleute nicht auch nichts sich richtig machen, deswegen ist das auch in Ordnung. Aber hast du dann auch irgendwann, was war so die letzten, ich sag mal, 500 Meter in dir los? Ich meine, war dann wirklich so dieses, boah, ich bin da, ich habe gewonnen? Oder war es eher, ich bin da, ich kann jetzt gleich heimfahren? Was waren die Gedanken, die dir im Kopf rumgeschwirrt sind?
Also so einen Kilometer vor Schluss war nochmal während der Strecke, der ein paar Mal an der Strecke zum Anfeuern war und hat mir zugerufen, jetzt kannst du nur noch rollen lassen. Und dann habe ich das erste Mal auch so auf die Uhr geschaut und gedacht, boah, ich bin viel schneller als gedacht. Und habe einfach gedacht, ich muss jetzt versuchen, bei diesem Zieleinlauf nicht zu heulen. Mhm. Und das war eigentlich das Einzige, was ich die ganze Zeit in meinem Kopf versucht habe zu wiederholen. Ich würde sagen, wenn ich es mir anschaue, im Nachhinein hat es zu Teilen geklappt, zu Teilen nicht. Mir kam es in dem Moment so vor, als hätte ich es voll im Griff. Ich habe mich riesig gefreut, im Ziel zu sein. Ich habe mich riesig gefreut, die Menschen zu sehen, die da waren. Ich habe mich riesig gefreut über meine Crew, über Greta, David und Johannes, die den ganzen Tag für mich da waren, die dann auch im Ziel da standen. Also ich war sehr erleichtert und trotzdem war dann mit dem Moment so richtig, ja, es ist schon nochmal so über mich eingebrochen, die ganze Emotion und die Trauer. Und ja, das war schon sehr, sehr emotional.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig intensiv ist, weil das halt ja auch so gegenseitige Emotionen sind. Auf der einen Seite die Freude, Erleichterung, Dankbarkeit, was auch immer. Auf der anderen Seite Trauer und Sehnsucht und all das prallt ja dann irgendwie auch noch aufeinander. Dann ist auch noch so ein Finish-Bereich super laut und intensiv und man weiß gar nicht, wohin mit diesem Finisher-Tape und dann hat man auf einmal eine Umarmung und ich glaube, das ist dann einfach so viel und so eine Reizüberflutung. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr intensiv ist, aber ich glaube, das war vielleicht auch genau der richtige Moment, um all das dann rauszulassen. Also ich hoffe, du hast dir dann schon auch erlaubt, loszulassen. Irgendwann.
Ja, also es ist halt so ein Für und Wider gewesen, weil es sind natürlich viele Leute im Ziel, die auch gar nicht in dem Moment wissen, was los ist. Mhm. Und die dann schon so waren, auch beim Abklatschen, hey, freu dich doch. Und du bist doch auf dem Overall-Podium, so als sei ich unzufrieden mit irgendeiner Platzierung oder Zeit, was ja in dem Moment gar nicht irgendwie zu was beigetragen hat. Und das ist dann, das war schon, würde ich sagen, am schwierigsten. Aber ich glaube, ich habe trotzdem den Zieleinlauf genossen und ja, es war ein tolles Rennen, also die Leistung, darauf bin ich wirklich stolz, auch dass es aus dem Training raus war, auch eben die beiden Männer vor mir, also ich war ja dann Dritte insgesamt, waren super nett, auch das ganze Rennen über, immer wenn ich mit welchen von den Männern zusammengelaufen bin, alle waren so zuvorkommend. Ich weiß, dass ich bei einem Downhill, bei einem ersten technischen mal Tempo gemacht habe für drei von den Männern, haben sich die ganze Zeit bedankt, gefragt, ob sie mal vorgehen sollen, also das ganze Rennen war wirklich von allen Beteiligten, die da waren, egal ob Mitläufer, Volunteers, Zuschauer, alle waren so zuvorkommend. Und das war das, was an dem Tag, glaube ich, auch einen großen Beitrag dazu beigetragen hat, weil ich bei jeder Kleinigkeit, glaube ich, sonst alles verloren hätte um mich rum an Emotionen und mich nicht zusammenreißen hätte können.
Na, ein Balanceakt der Emotionen.
Ja, wirklich.
Ja, aber trotzdem ein richtig tolles Rennen. Also ich kann nur immer wieder sagen, ich bin wahnsinnig beeindruckt von dir und deiner mentalen Stärke, wie du da durchmarschiert bist, ja dann tatsächlich auf eine Art wirklich durch diese ganzen Höhen und Tiefen. Und ich hoffe zumindest, auch wenn es natürlich in dem Moment zweitrangig ist irgendwo, aber dass du irgendwo auch den Gedanken gefeiert hast, was du da für eine Leistung erbracht hast an dem Tag.
Ja, also zwischendurch habe ich schon ein paar Mal gedacht, dass ich heute ja gar nicht beißen kann und dass es eigentlich nur ein Vor-sich-hin-Rennen ist. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel an einem normalen Tag gegangen wäre. Das muss ich schon auch ehrlicherweise sagen. Jack wollte danach auch, dass ich einschätze, wie viel Leistungsvermögen ich gegeben habe. Und da habe ich gesagt, ich würde sagen 80%. Aber vielleicht auch aus dem Schutz heraus, dass ich wusste, wenn ich zu viel riskiere und dann mehr leide, dass ich es da nicht packe, mich durchzubeißen vom emotionalen Zustand her. Mhm. Und deswegen war das Gesamtkonzept wahrscheinlich schon das, alles, was an dem Tag ging, rausgeholt zu haben. Aber es war natürlich einfach nicht ein normales Rennen.
Mhm. Und trotzdem habe ich mir aber gedacht, es ist doch so schön, jetzt irgendwie, das ist jetzt, ja, das sage ich ja immer so, das Rennen liegt jetzt hinter dir, du hast es geschafft, du bist ins Ziel gelaufen mit einer absurden Zeit, mit neuem Streckenrekord in die Männerwertung auch noch mit rein. Das sind alles krasse, krasse Sachen, die du erreicht hast. Und dann aber zu wissen, so, und jetzt habe ich das geschafft und jetzt mal ganz runtergebrochen, ich habe meinen Job gemacht und kann jetzt heimfahren und wirklich für meine Familie da sein und irgendwie auch mal diesen Kopf aus dieser ganzen Lauferei rausnehmen, weil da alles wirklich gemacht wurde, was ich machen hätte können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das aber auch ein gutes Gefühl ist. Also irgendwie kein unfinished business und gar nichts, sondern dieses, hey, das ist jetzt, ich habe das gemacht, ich war da und jetzt fahre ich heim und bin für meine Family da und für mich da und verabschiede mich von meiner Oma oder ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch ein, hoffentlich auch irgendwo ein schönes Gefühl war. Zumindest habe ich mir gedacht, dass hoffentlich nimmt sie das auch für sich mit.
Ja, doch, das auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ist es zu Hause hier dann doch auch mal anders traurig und ja, einfach natürlich alles nicht so leicht. Ich meine, ich werde jetzt fürs Wochenende kurz ins Pitztal fahren. Da ist ja der Pitztal Gletscher Trail und dann einen Community Run geben, dann wieder heimfahren, weil nächste Woche noch die Beerdigung ist. Und es ist natürlich alles, die Umstände, alles andere als so, wie man sich das wünscht. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall besser so, als wäre es irgendwie noch dazu ein beschissenes Rennen geworden oder als hätte ich echt an der ersten Verpflegungsstation gesagt, ich schaffe das heute nicht. Am Ende wäre ich wahrscheinlich nicht eher zu Hause gewesen und dazu auch nicht glücklicher, auch wenn man da in diesen Umständen schwer sagen kann, was glücklich, glücklicher und unglücklicher ist. Aber so ist die Situation jetzt. Ich hatte das Gefühl, meine Oma ist mit mir gelaufen und ja.
Ja, also ich glaube, weil wir hatten es ja auch in der letzten Folge, dieses Thema präsent sein, im Hier und Jetzt sein und jeden Moment so ein bisschen mehr zelebrieren lernen und deswegen ist es mir schon irgendwie, es ist für mich auch schön zu hören, dass du durchaus auch jetzt nicht nur so ein Rennen abgehakt hast für dich, sondern irgendwie auch das draus gemacht hast, was es halt am Ende war und irgendwie hier und da vielleicht deine Oma bei dir gespürt hast oder ich weiß nicht, ob ich es richtig interpretiert habe, aber auch im Ziel hast du ja so eine Kusshand geworfen, glaube ich.
Ja.
Ging die hoch in den Himmel? Ja. So, und das sind ja alles Momente, weißt du, die sind ja auch super besonders und intensiv und ja, deswegen hoffe ich, dass da einfach ganz viel für dich auch dann einfach positive Dinge.
Das stimmt. Das stimmt. Und was halt wirklich so ist, meine Oma hat mich immer so darin unterstützt, meinen eigenen Weg zu gehen, das mit Innsbruck zu machen, in die Berge zu gehen, früher den Schritt aufs Internat zu machen, dass man für das kämpfen soll, was man sich wünscht, dass man sich durch schwierige Momente, durch Schmerz und so durchkämpfen kann. Die war so eine so starke Frau und ich glaube, dafür steht so das Rennen halt schon auch irgendwie ein bisschen symbolisch. Es ist schon, ich glaube, sie hätte das so gemacht und das ist vielleicht auch ganz schön.
Das ist richtig schön. Richtig, richtig schön und danke für deinen Rennbericht und dass du uns mitgenommen hast. Und also ich kann sagen, ich hatte mehrmals heute jetzt gerade schon Gänsehaut und ja, wie gesagt, freue mich sehr für dich und bin sehr, sehr stolz auf dich.
Danke dir auch für all die lieben Nachrichten und das ist die ganze Zeit so lieb für mich da sein. Also du warst eine große Unterstützung und bist es auch nach wie vor. Und jetzt geht's für dich heute ins Schnalztal, oder?
Morgen.
Morgen.
Morgen fahr ich, genau.
Und dann ist für dich Rennwochenende.
Ja, und ich muss wirklich sagen, ich bin echt nervös, weil es irgendwie, ich laufe den Ultra und ich freue mich da auch sehr, sehr drauf, weil ich das schon lange machen wollte.
Ist auch etwa gleich lang wie der OCC, oder? 55
genau.
Kilometer?
Genau, es sind 58 und okay. Es sind 3600 Höhenmeter hoch und runter. Und der OCC ist ja dieses Jahr 60 Kilometer und 3500 Höhenmeter hoch und runter.
Also
und
sehr ähnlich.
Sehr, sehr ähnlich. Und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, weil da bin ich gerade noch sehr unschlüssig, weil beim OCC, wie wir wissen, ist keine Verpflegung erlaubt. Ob ich jetzt bei diesem Rennen auch
mitläufst oder ohne.
Genau, ob ich den Toni quasi an zwei Verpflegungsstationen schicke oder nicht, das werde ich mir noch überlegen, weil es ist schon... Also ich will eigentlich hauptsächlich auf Gels gehen, weil das einfach für mich besser funktioniert, aber das sind halt dann echt einige. Da habe ich gestern schon ewig rumprobiert, die gut in meinen Rucksack zu kriegen und ich glaube, ich habe eine ganz gute Strategie entwickelt.
Machst du die dann auch hinten rein?
Muss ich, weil sonst sind es einfach zu viele Gels, die da vorne rumwabbeln. Deswegen, das werde ich jetzt auch gleich nochmal üben, einfach die da raus und rein zu holen und wie auch immer. Das ist so der Plan fürs Wochenende, einfach wirklich mit diesen Höhenmetern umzugehen. Es wird spannend, weil es echt hoch ist. Also wir starten auf 1,5, wir gehen auf 3,2 hoch. Und wie wir mitbekommen haben, ich bin ja in München, sprich ich bin nicht in der Höhe.
Aber das packst du. Es ist ähnlich wie jetzt beim Großglockner. Und da waren so viele aus dem Norden, so viele, die vorher gesagt haben, ja, ich komme aus Hamburg. Und da, ja, das Hochalpine, ich verstehe, dass das erstmal eine Umgewöhnung ist, aber ich glaube, im Rennen, gerade du wirst da so schnell unterwegs sein. Ich glaube, du merkst das gar nicht.
Ja, beziehungsweise, also ich habe echt lange mit dem G drüber gesprochen, weil ich muss schon sagen, ich habe dann kurz überlegt, okay, vielleicht fahre ich doch schon am Montag hin und so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, weil dann bin ich gerade noch nicht ganz akklimatisiert, ja, und genau, bin aber in so einem Tief drin. Und wenn
weil
ich
dafür müsstest du ja echt noch eine Woche länger da sein, um
eben
dich anzupassen.
Und wenn ich aber dann wirklich erst morgen anfahre, dann bin ich potenziell zwar nicht akklimatisiert, aber ich bin auch nicht in diesem Loch drin, deswegen mache ich es jetzt so und nehme das einfach jetzt mal so an und sehe es wirklich eigentlich auch als Trainingsrennen.
Sehr gut. Die Verpflegung ist schon super wichtig deshalb, also wegen der Höhe vor allem.
Ja.
Da hast du auf jeden Fall recht, aber ich verstehe dich. Ich glaube, also ich finde es interessant, das Vorhaben OCC so zu testen, aber ich verstehe dich schon auch, dass du innerlich wahrscheinlich denkst, ja, aber eigentlich könnte ich mich ja verpflegen lassen und das schenkt einem ja schon ein paar Sekunden oder Energie oder das ist schon schwierig, die Entscheidung, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und es ist vor allem aber auch, weil es ist wirklich, die meisten Verpflegungsstationen sind so abgelegen, dass der Toni da gar nicht hinkäme in der Zeit.
Okay.
Das heißt, es gibt eigentlich eh nur VP1 und VP6, glaube ich, die potenziell möglich oder machbar wären. Und ja, deswegen bin ich gerade so ein bisschen, ich werde jetzt mal noch testen. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, ich kriege das cool hin, dann glaube ich, werde ich es ohne versuchen. Mhm. Und es ist aber immens viel Mandatory Equipment. Ich muss wirklich sagen, also ein Biwaksack zum Beispiel hatte ich noch nie im Mandatory Equipment.
Hast du einen kleinen? Ich hätte dir einen kleinen geben können. Ich musste für Schottland für eins der Rennen mal so einen ganz kleinen kaufen.
Ich habe einen kleinen. Ich bin gut ausgerüstet. Ich habe sogar, weil ich habe ja damals mal bei Ledlenser dieses Shooting gemacht. Das ist schon ewig her.
Aber die Bilder, die standen auf jeden Fall zum Beispiel beim Everesting.
Ja, und deswegen, weil das so ist, habe ich dann meinem Kontakt geschrieben, habe gesagt, sag mal, ihr benutzt ja immer noch die Bilder. Hast du vielleicht eine Lampe für mich? Weil wir starten um 4 Uhr morgens.
Ja, okay. Die erste Stunde wirst du eine Lampe brauchen.
Richtig.
Ja.
Und ich habe immer jetzt diesen Satz im Kopf, eine gute Lampe ist mental ein Gamechanger.
Ja.
Das stimmt. Und jetzt habe ich eine gute Lampe und habe einen Biwaksack und bin hervorragend ausgerüstet und freue mich tatsächlich sehr auf dieses Rennen. Und es wird irgendwie so ein schönes, einfach rundherum, das wird nicht so ein, weißt du, man steht am Start wie bei einem OCC oder keine Ahnung und jetzt gilt jeder Schritt, sondern es wird eher so ein, hey, ich schicke mich da rein, ich kenne die Strecke null, ich kenne keinen Meter davon. Es wird so ein, keine Ahnung, natürlich gebe ich Gas, aber ich teste auch einfach viel rum und deswegen habe ich da irgendwie Lust drauf. Deswegen wird es ein spannendes Wochenende.
Ich glaube, das wird richtig gut. Ich drücke dir sehr die Daumen, werde es mitverfolgen und hoffe, dass du viel Spaß hast. Und ich bin auch gespannt, wie du dich entscheidest mit dem Verpflegen. Das wird dein Bauchgefühl dir schon richtig sagen. Und hast du sonst mal daran gedacht, eine Flask mit Gelflüssigkeit zu füllen?
Ja, aber irgendwie weiß ich
nicht. Du hast auf jeden Fall die Robin Lash gemacht, die von Altra, die ist auch beim Großglockner mitgelaufen, die ist die 55 gelaufen, hat die auch gewonnen und mit der habe ich bei der Siegerehrung kurz geredet, die hat das auch als finalen Test für den CCC genommen, was die Verpflegung anging und die hat ganz viel so Gelflasks mitgenommen, weil sie eben auch meinte, nur Gels ist zu schwer.
Ja, Robin und ich sind beim Broken Arrow gegeneinander gelaufen, da habe ich sie auch gesehen und ich muss mal gucken, also ich habe eine Idee. Da hat mich die Henna ein bisschen dazu inspiriert, weil die ihre Gels auch immer hinten im Rucksack hat und nicht vorne. Und deswegen werde ich das jetzt mal bei meinem Lauf jetzt testen. Und wenn ich da beim nicht rankomme, dann muss ich mir eine Alternative überlegen. Und dann wäre diese Flask mit Gels die zweite Idee. Und so, und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir Zeiten wieder rausgeschrieben.
Sehr gut.
Offline-Map ist runtergeladen.
Letztes Jahr ist da, glaube ich, beim Ultra nur eine einzige Frau gefinisht. Ne?
Ja, irre, gell? Das finde ich auch krass. Also,
ich weiß nicht, ob das war, weil die anderen raus sind oder wegen der Cut-Off-Zeiten. Das kann man natürlich an den Ergebnissen nicht sehen, aber ich bin stolz auf dich, dass du die Offline-Maps hast und Zwischenzeiten. Das wird gut.
Ja, also ich bin gespannt, ich freue mich drauf, es wird, glaube ich, ein ganz cooles Rennen und ist, wie gesagt, vor allem nochmal so eine Generalprobe für ein OCC, weil man muss auch sagen, ich bin bisher dieses Jahr nie weiter gelaufen als 46 Kilometer in Rennen. Und deswegen ist das alles irgendwie so ein bisschen so, hey, ich schicke mich da nochmal rein, irgendwie nochmal ein längeres Rennen, sehr steil und so. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf, bin ganz aufgeregt. Und ja, das heißt, wir haben 2 Rennberichte hintereinander.
Genau. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir drücken dir alle die Daumen und freuen uns auf den Rennbericht nächste Woche.
Dankeschön. Und dann können wir auch gucken, wie es bei dir mit deiner Pobacke
ist. Mit der halben Pobacke. Oh Gott, ja, dann gebe ich dann mal ein Update. Das ist echt ein Pain.
Ja, oh Mann. Ida, herzlichen Glückwunsch nochmal von uns allen, da bin ich mir sicher. Und danke für den Rennbericht. Danke für die ganzen Einblicke in dich hinein. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
Ja, danke auch dir. Bis dahin.
Tschüss.
Das war
Höhenmeter pro Kilometer.